Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Guten Abend. In wenigen Tagen dann werden wir noch häufiger die Gesichter unserer Mitmenschen nur zur Hälfte sehen, Mund und Nase bedeckt. Beim Einkaufen, in der U-Bahn oder im Bus. Was im Moment noch meist freiwillig ist, wird überall verpflichtend. Und bei der Einführung der Maskenpflicht zeigt sich mal wieder, was wir jetzt schon oft gesehen haben beim deutschen Föderalismus in der Corona-Krise. Ein Land beginnt mit bestimmten Maßnahmen, andere ziehen nach und irgendwann gleichen sich die Regelungen für alle an. Heute hat unter anderem auch das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen entschieden, dass ab Montag eine Maskenpflicht gilt. Und wir hören ja immer wieder, dass solche und ähnliche Maßnahmen uns noch lange im Pandemiealltag begleiten werden, bis es einen Impfstoff gibt. Eine kleine Hoffnung steckt also in der Aussage, die wir heute von Klaus Zichotek gehört haben, dem Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts. Das hat einen ersten Impfstofftest in Deutschland genehmigt.
Wir haben jetzt mit dieser Genehmigung tatsächlich die erst fünfte klinische Prüfung weltweit. Die beginnt zur Entwicklung eines Impfstoffs und das ist schon ein Meilenstein.
Klaus Zichotek, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Und weitere Themen heute in unserer Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk. Die Debatte um Corona-Hilfen für Kulturschaffende und der Streit um die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge für die Bundeswehr. Zunächst aber nach Berlin ins Bundeskanzleramt. Dort treffen sich jetzt zur Stunde die Vertreter der Regierungskoalition, beraten unter anderem auch über neue Krisenhilfen. Und dort ist mein Kollege Stefan Detjen für uns, verfolgt das Treffen. Herr Detjen, erklären Sie uns kurz, worum geht es da genau?
Naja, wir können Themen grob umreißen. Es geht um das Kurzarbeitergeld, es geht um Hilfen für die Gastronomie, es geht um weitere finanzielle Aussichten, wie viel Geld kann der Bund überhaupt noch aufnehmen und das dann auch noch in einem europäischen Rahmen. Das sind so grob die Themen, die sich vorher abgezeichnet haben. Was wir jetzt im Augenblick nach immerhin mehr als 6 Stunden Verhandlungen im Bundeskanzleramt nur mit Sicherheit sagen können, das habe ich auch eben nochmal gehört, ist, dass es sehr, sehr schwer ist. Die Verhandlungsparteien sind noch nicht rausgekommen. Wir wissen auch nicht, ob die sich noch äußern werden, ob die Ergebnisse verkünden werden. Ich habe nur eben vor der Sendung gehört, es nähere sich möglicherweise einem Ende nach, wie gesagt, so war zu hören, sehr schwierigen Verhandlungen.
Wenn wir uns mal die Themen angucken, Sie haben zum Beispiel das Kurzarbeitergeld angesprochen. Hubertus Heil, der Arbeitsminister, hat da schon auch erklärt, in welche Richtung seine Vorstellungen gehen in Sachen mögliche Erhöhungen. Können Sie ungefähr abschätzen, wie da Kompromisslinien aussehen?
Da gibt es verschiedene Szenarien oder Optionen, die da vorher diskutiert wurden, etwa soziale Staffelungen, in denen man Kurzarbeitergeld anheben könne. Die Vertreter der CDU haben am frühen Abend, während das Treffen schon lief im Bundestag, als da auf Grundlage eines Antrags der Linksopposition im Bundestag darüber diskutiert worden ist, nochmal ihre Skepsis gegenüber Erhöhung des Kurzarbeitergeldes formuliert, mit ordnungspolitischen Maßnahmen begründet, das Kurzarbeitergeld dürfe am Ende nicht höher ausfallen als mögliches Arbeitslosengeld. Es wird immer wieder darauf verwiesen, dass einzelne Tarifverträge schon jetzt vorsehen, dass bestimmte Unternehmen ein erhöhtes Kurzarbeitergeld zahlen. Also man bewegt sich da in einem durchaus komplexen Thema. Aber es ist gleichzeitig so, dass wir gesehen haben, dass die Union den Forderungen der SPD da keineswegs geschlossen ablehnend gegenübersteht. Es gab zustimmende Äußerungen von der CSU und auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer etwa hat sich unmittelbar vor Beginn des Treffens nochmal zustimmend zu diesen Forderungen geäußert. Also ich würde mal sagen, da wird sich irgendein, aber wahrscheinlich ein komplizierter Kompromiss abzeichnen.
Und Sie haben unter anderem auch die Gastrohilfen angesprochen. Da geht es konkret darum, den Mehrwertsteuersatz, den verminderten Mehrwertsteuersatz auch in der Gastronomie anzuwenden. Was ist da?
Ja, das ist eine Forderung, also die Verminderung des Mehrwertsteuersatzes für die Gastronomie auf 7%, das ist ein Vorschlag, der von der CSU kam, von der SPD, so war vorher zu hören, befürwortet man eher nochmal Direkthilfen, weil das naheliegende Argument natürlich ist, gerade Gastronomen, die im Moment gar keine Umsätze machen, haben natürlich nichts davon, wenn die Mehrwertsteuer für sie ermäßigt wird. Also auch da wird man sehen, ob man da nochmal eben mit Direkthilfen oder anderen Formen der wankenden gastronomischen Branche unter die Arme greift. Es ist grundsätzlich, glaube ich, so, dass die SPD eher bereit ist, hier nochmal massiv direkte Hilfe zu leisten. Aus der CSU und aus den Unionsparteien war vorher immer wieder zu hören, dass man eben die langfristigen Perspektiven verstärkt im Blick haben will. Es war auch immer wieder der Hinweis auf den europäischen Rahmen zu hören. Ich vermute, dass auch das ein Thema sein wird. Es steht ja ein EU-Gipfel bevor. Die Bundeskanzlerin wird da morgen mit den Staats- und Regierungschefs der EU verhandeln. Auch das kann ein Thema für diese Koalitionsrunde jetzt sein.
Die Parteien der Regierungskoalition diskutieren im Moment im Bundeskanzleramt und welche Knackpunkte und welche Streitpunkte es da noch gibt. Das hat Stefan Detjen für uns eingeordnet. Vielen Dank. Und dann blicken wir auf die Corona-Maßnahmen, die spätestens ab der kommenden Woche gelten sollen. Für die einen ist es schon selbstverständlich im Alltag, für die anderen wird es das zwangsläufig werden, dass wir eine Maske tragen, Mund und Nase bedecken beim Einkauf oder im öffentlichen Nahverkehr. Und damit kommen wir zum Stand der Corona-Schutzmaßnahmen und blicken auf die aktuellen Entscheidungen des Tages. Nadine Lindner.
Seit heute steht fest, alle Bundesländer verpflichten ihre Bürger zum Bedecken von Mund und Nase, vor allem um andere vor der Ansteckung zu schützen. Als letztes Land zog Bremen nach. Die Maskenpflicht soll dort am Freitag beschlossen werden und ab Montag für den Nahverkehr und das Einkaufen gelten, teilte ein Sprecher der dortigen Landesregierung mit. Auch in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen wird am kommenden Montag die Maskenpflicht kommen. Wobei es aber Unterschiede zwischen den Ländern gibt, ob sie nur für den öffentlichen Nahverkehr oder auch fürs Einkaufen gilt. Wie lange die Maskenpflicht gelten soll, konnte die SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, heute nicht beantworten. Dreyer gab aber zu, dass sie mit dem Entscheidungsprozess, der in den Ländern kleckerweise und nicht bundeseinheitlich getroffen wurde, nicht ganz glücklich ist.
Das ist natürlich auch nicht nur verwunderlich, sondern auch irgendwie sogar ein bisschen enttäuschend, nachdem wir so lange über dieses Thema diskutiert haben, dass dann am 15. April die dringende Empfehlung als Ergebnis herauskam. Und es hat, glaube ich, irgendwie ein oder zwei Tage gehalten. Und dann sind die ersten Bundesländer mit einer anderen Maßnahme vorangegangen.
Beim wichtigen Thema Kita und Schule kommen aus der Bundesregierung ganz unterschiedliche Signale. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD sprach sich für Lockerungen von Spielplätzen, vor allem in Großstädten, aus. Beim Sender RTL sagte sie, dass eine grundsätzliche Schließung nicht mehr richtig sei. Allerdings müsse man überlegen, wie man die Zahl der Kinder auf den Spielplätzen begrenzen könne. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der CDU dämpfte hingegen im Interview mit dem Deutschlandfunk die Erwartungen auf einen normalen Schulbetrieb. Vielen sei klar, man könne
auch längerfristig nicht über, ich sag mal, ganz normalen Unterricht sprechen, sondern dass wir jetzt möglich machen, was möglich zu machen ist. Und dass man sich eben auch überlegen muss, wie kann ich zum Beispiel digitale Methoden und Präsenzmethoden zusammenführen.
Parallel zur Eindämmung der Infektionen läuft die Forschungsarbeit weiter. Wie am Vormittag bekannt wurde, hat das Paul-Ehrlich-Institut erstmals eine Zulassung für klinische Prüfungen eines möglichen Impfstoffes gegeben. Das Mainzer Unternehmen BioNTech darf seinen Wirkstoff nun an gesunden Freiwilligen testen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, sprach von einer wichtigen Perspektive.
Es ist erstmal ein gutes Signal, dass die Impfstoffentwicklung auch in Deutschland schon so ist, dass wir jetzt mit ersten Studien beginnen können. Gleichzeitig bleibt der Hinweis aber wichtig, dass es eben noch Monate dauern wird, auch wenn jetzt begonnen werden kann mit ersten klinischen Studien, bis tatsächlich ein Impfstoff dann völlig auserprobt und auserforscht tatsächlich zur Verfügung stehen kann.
Das Robert-Koch-Institut hatte gestern noch einmal betont, dass das Leben erst dann wieder in völlig normalen Bahnen laufen könne, wenn ein Impfstoff verfügbar sei. Solange müssten die Menschen durch ihr Verhalten Neuinfektionen verhindern. Der Virologe Christian Drosten warnte im NDR vor zu überstürzten Lockerungen. Wenn ganze Shopping-Malls geöffnet würden, könne man den Vorsprung in der Bekämpfung des Virus schnell verspielen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schaltete sich wieder in die Debatte ein. Wie schon häufiger in den letzten Wochen nutzte er dafür eine kurze Videobotschaft. Steinmeier mahnte zur Solidarität auch in wirtschaftlichen Belangen.
Ich wünsche mir, dass diejenigen von uns, die glimpflich durch diese Krise kommen, auch weiterhin bereit sind, jene zu unterstützen, die wegen Corona wirtschaftlich in schwerem Fahrwasser sind.
Das Geld, das der Staat nun verteilen könne, habe man vorher gemeinsam erarbeitet.
Mithilfe und mit der Beratung etwa von Virologen setzen Sie also den Ton in der Corona-Krise. Die Kanzlerin, Jens Spahn als Gesundheitsminister oder Olaf Scholz als Finanzminister und natürlich die Ministerpräsidenten, wir haben es gerade im Beitrag gehört, die entscheidenden Personen und die kommen fast ausnahmslos aus den Parteien der Bundesregierung, CDU, CSU und SPD. Für die Oppositionsparteien im Bundestag bleibt im Moment offenbar nicht besonders viel Raum. AfD, FDP, die Grünen und die Linke. Über diese Schwäche der Opposition, die sich ja auch in Umfragen widerspiegelt, habe ich heute Abend vor dieser Sendung mit Benjamin Höhne gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung in Berlin. Und die Frage, wenn es um die Opposition so still ist, macht die Kanzlerin also gerade alles richtig?
Also wenn man den demoskopischen Befragungen Glauben schenkt, dann macht sie alles richtig. Sie verbucht Zugewinne für ihre Person, aber auch die CDU-CSU verbuchen Gewinne, aber auch die SPD ein Stück weit. Aber es ist auch ganz klar, dass Zeiten der Krise Zeiten der Exekutive sind. Man spricht von der Stunde der Exekutive. Das ist ganz einfach, weil sie das Zepter des Handelns in der Hand hat. Also eine Steuerungsfunktion über die Ministerien, die Ministerialverwaltung, aber eben auch die Durchgriffsrechte über die Exekutive. Und spricht also viel dafür, dass es eben Zeiten der Exekutive sind, aber bedeutet eben wiederum auch, wenn die Schutzfunktion in dieser Zeit nicht richtig wahrgenommen wird, dass dann auch eine Regierung schnell recht schlecht dastehen kann, wenn irgendwas schiefläuft.
Das heißt, es fällt alles sozusagen auf die Entscheidungsträger zurück, im Positiven wie im Negativen.
Ja, genau. Also es geht um die Entscheidungsträger im Positiven wie im Negativen. Und was wir dann auch sehen können, dass man die Reihen schließt hinter der Regierung und das mitträgt, was eine Regierung in einer Notsituation, in einer Krisensituation macht. Das ist, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar, auch für die Bürgerinnen und Bürger. Aber irgendwann ist die Stunde der Exekutive eben auch vorbei. Das ist zurzeit eine recht lange Stunde und wahrscheinlich wird sie uns Wochen, Monate weiter begleiten. Und da sieht man auch ja aktuell schon, dass die Opposition sich doch an der einen oder anderen Stelle etwas zu regen beginnt. Dass da die Oppositionsgeister wieder aufwachen. Und das ist für die Demokratie auch wichtig, weil man ja keinesfalls Zustände haben möchte wie in Ungarn oder in anderen Ländern, dass da sozusagen ein Umbau von Demokratie betrieben wird. Also insofern ist ganz wichtig, dass auch in diesen Krisenzeiten oppositionelles Gehör verschafft, weil man ja durchaus über den richtigen Weg streiten kann. Und das passiert meines Erachtens nach und das ist auch gut so, dass es so ist. Ich glaube, am Anfang hat die Opposition ein Stück weit verschlafen, eine Strategie in dieser Krisenzeit für sich selbst zu erarbeiten, weil man wahrscheinlich fälschlicherweise davon ausgeht, dass das Ganze schnell wieder vorbei sein würde und man danach zur Alltagsroutine zurückkehren kann. Und nun sieht man, das ist nicht so. Also da sind die Oppositionsparteien jetzt in besonderer Weise gefordert, sich stärker Gehör zu verschaffen.
Aber das heißt auch, eine Obrigkeitshörigkeit in dieser Stunde der Exekutive sehen Sie aktuell nicht?
Ich meine, Deutschland hat ja, oder wir, wenn wir über Deutschland sprechen, dann sprachen wir auch mal von der Untertanenkultur. Das geht bis zurück in das Kaiserreich, die Weimarer Zeit. Und ich glaube, so Restbestände dieser Untertanenkultur, also dass man auf Obrigkeiten in besonderer Weise konfliktscheu reagiert, das findet man in Teilen immer noch vor. Aber ich glaube, das tut der Demokratie nicht gut. Demokratie muss über Konzepte streiten. Und da ist die Opposition jetzt ein Stück weit mehr auf den Weg gekommen.
Aber es ist deutlich zu sehen, es ist im Moment nicht die Zeit der großen Parlamentsdebatten. Das heißt, fehlt da einfach die Bühne für die Opposition?
Naja, ich meine, keine Oppositionspartei möchte als die dastehen, die meinetwegen jetzt schnelle Öffnungen verlangt oder Erleichterungen. Und dann stellt sich heraus, das war vorschnell und es gibt wieder Anstieg der Infektionszahlen. Und man hat dann am Ende mehr Tote zu verbuchen, als eigentlich notwendig gewesen oder als man hätte in Kauf nehmen müssen. Das möchte natürlich keine Partei riskieren. Aber ich glaube, im Sinne der Wählerinnen und Wähler der einzelnen Oppositionsparteien ist es schon wichtig, auch unterschiedliche Pfade aufzuzeichnen. Und in besonderer Weise ist natürlich die AfD, sind rechtspopulistische Parteien zurzeit in der Bredouille, weil ja jetzt sozusagen der Oppositionsmodus der ist des Mitregierens quasi. Und der andere große Oppositionsmodus wäre der der Kontrolle. Und zurzeit ist es mehr das Mitregieren. Und das ist aber nun was Oppositionsparteien ja per se gar nicht wollen. Also sie wollen ja gar nicht mitregieren, sondern sie wollen Kontrolle zum eigenen Zwecke ausüben, um selbst möglichst gut darzustellen. Und das erklärt so ein wenig die doch sehr schwach nur wahrnehmbare AfD zurzeit.
Aber um nochmal auf den Parlamentarismus zu kommen, fällt der im Moment aus, während die Exekutive eben handelt?
Gut, ich meine, in dieser Notsituation ist ja auch der Bundestag in gewisser Weise betroffen, eben indem man über ein Notparlament diskutiert, also dass ein Ausschuss im Parlament geschaffen wird, der sozusagen in kleiner Runde wichtige Entscheidungen trifft. Viele Entscheidungen müssen schnell getroffen werden. Das ist wie beim Sport, wenn man schnell sich bewegt, dann kann man auch schnell Fehler machen. Also ich glaube, da wird das einige an Kontrolle auch noch wichtig sein, dass die Opposition auch im Nachhinein das eine oder andere vielleicht aufklären kann, was zu schnell ging. Aber erstmal macht es natürlich Sinn, dass man auf eine akute Bedrohung auch schnell reagiert, schnell Hilfe bereitstellt für die Menschen, für die Wirtschaft und so weiter und so fort. Aber zurück zum Ausgangspunkt. Der Bundestag ist natürlich durch Covid-19 in seiner Debattenfunktion, in seiner Kontrollfunktion auch ein Stück weit eingeschränkt, was man auch in Rechnung stellen muss, wenn man sich sozusagen jetzt kritisch dem Bundestag nähert.
Schadet das der Demokratie?
Nee, das glaube ich nicht. Es kommt darauf an, dass man eben frühzeitig wieder zu basalen demokratischen Elementen zurückkommt, nämlich der Kontrolle durch die Opposition, dem Aufzeigen unterschiedlicher Entwicklungsrichtungen. Und wenn es ein Zusammenspiel ist zwischen guten, effektiven Entscheidungen der Exekutive und zugleich auch einer Debatte, die stattfindet über die Oppositionsparteien bis in die Bevölkerung hinein, dann muss das nicht der Demokratie schaden, keineswegs.
Aber Sie haben es eben schon angesprochen, dieser Fokus gerade auf die Exekutive, der spiegelt sich ein bisschen auch wieder in den Umfrageergebnissen aktuell. Die Union liegt bei 38-39%, so gut wie schon lange nicht mehr. Die SPD kann nur zum Teil profitieren. Woran liegt das?
Ja, die SPD profitiert auch ein Stück weit, aber nicht so stark, wie das bei CDU, CSU der Fall ist. Mag daran liegen, dass jetzt führende Vertreter der CDU, CSU, also das ist die Kanzlerin, die jetzt sehr präsent ist, das ist der Gesundheitsminister, der sehr präsent ist, den man fast jeden Tag jetzt in den Nachrichten sieht. Und es ist eben ein CDU-Mann, Kanzlerin ist eine CDU-Frau und da haben es die SPD-Minister offenbar etwas schwerer, mit ihren Botschaften durchzudringen. Sehen wir mal vielleicht von der Familienministerin ab. Das könnte eine Erklärung sein. Und sie ist natürlich der Juniorpartner, sie ist nicht der erste Partner. Und da gibt es auch noch die CSU, die sich auch versucht, Gehör zu verschaffen. Also das erklärt möglicherweise so ein bisschen die Gemengelage, dass die SPD jetzt nicht überproportional stark profitiert.
Und wie nachhaltig dürften solche Verschiebungen sein?
Das kann dann auch schnell wieder, wenn man überhaupt noch von dem Normal- oder Alltagsmodus sprechen kann, zu dem man zurückkehren kann, kann das Blatt sich auch natürlich wieder schnell wenden. Also der Wählermarkt ist heutzutage extrem volatil. Das heißt, es kann schnelle Umschwünge von einem Tag auf den nächsten Tag geben, wenn irgendwie eine falsche Aussage getroffen wird oder doch etwas schief läuft. Also es kann sich schnell wandeln. Man sieht auch erste Anzeichen bei den Oppositionsparteien. Nämlich wenn man fragt, wie zufrieden sind sie mit dem Regierungshandeln aktuell, dann sieht man schon, dass die kritischen Stimmen sich doch bei der AfD häufen, das heißt bei den AfD-Anhängern. Und deshalb vermute ich, dass die AfD dann auch stärker als bisher zum Sprachrohr derjenigen werden wird, denen die Auflockerungen der vergangenen Tage nicht weit genug gehen und die schneller wieder zur Normalität zurückkehren wollen.
Die Oppositionsparteien können nicht wirklich punkten in der Corona-Krise. Ein Gespräch war das mit dem Politikwissenschaftler Benjamin Höhne, das wir vor dieser Sendung aufgezeichnet haben. Ja, und diskutiert wurde dann doch heute im Bundestag, unter anderem über Hilfe für Kulturschaffende. Aus Berlin berichtet Katharina Hamberger.
Long live Rock'n'Roll.
Lang lebe der Rock'n'Roll, wünschte sich SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner in der Bundestagsdebatte, in der es nicht nur um den Rock'n'Roll gehen sollte, sondern grundsätzlich um die Frage, wie unter anderem Musikern, Schauspielern, allgemein Kulturschaffenden, aber auch Veranstaltern und Medien finanziell geholfen werden kann, die in diesen Tagen um ihre Existenz bangen, weil keine Konzerte, Festivals oder Theateraufführungen mehr stattfinden können und gleichzeitig Menschen, die dafür bereits Karten erworben haben, ihr Geld zurückverlangen können. Letzteres möchte die Große Koalition ändern. Statt Geld zurück soll es nun Gutscheine geben, die bis Ende kommenden Jahres eingelöst werden können.
Das ist eine ganz wichtige Maßnahme, dass wir die Liquidität der Veranstalter erhalten,
führte Sozialdemokrat Fechner aus. Der entsprechende Gesetzentwurf kommt aus dem SPD-geführten Justizministerium. Allerdings haben sowohl die Fraktion der Sozialdemokraten als auch die Unionsfraktion, selbst wenn man die Idee unterstützt, bereits Nachbesserungsbedarf angemeldet. Zum Beispiel bei der sogenannten Härtefallklausel. Diese ermöglicht es Menschen, für die es zu finanziellen Problemen führen könnte, wenn sie nur einen Gutschein bekommen, sich das Geld doch zurückzahlen zu lassen.
Da werden wir im parlamentarischen Verfahren sicherlich prüfen müssen, ob wir noch präziser und genauer die Unzumutbarkeit im Gesetz definieren und regeln. Und wir wollen auch klarstellen, dass die Gutscheine nicht personenbezogen sind, sondern dass sie übertragen werden können. Und sicherlich wird uns auch die Frage beschäftigen, ob wir nicht eine Insolvenzsicherung für die Gutscheine brauchen.
So Fechner. CDU-Politiker Jan-Marco Lutschak meinte außerdem, man sei sich durchaus bewusst, dass dieser Vorschlag ordnungspolitisch nicht ganz unproblematisch sei.
Das ist ein Eingriff in ein bestehendes Vertragsgefüge. Das ist nicht unproblematisch. Da muten wir den Menschen schon einiges zu.
Das sieht auch die FDP so, aber damit war es auch vorbei mit der Zustimmung der Liberalen zu den Debattenbeiträgen aus den Koalitionsfraktionen.
Herr Fichtner hat gesagt, es ist ein gutes Gesetz. Es ist ein Gutscheingesetz. Ein anderer meinte, es ist ein gutes Scheingesetz.
Sagte der Liberale Jürgen Martens. Die FDP wolle, dass diese, so Martens wörtlich, Zwangsgutscheine nicht verteilt würden.
Wir wollen, dass wir die Verbraucher fair behandeln. Und wir wollen zugleich, dass die Unternehmer, die Veranstalter eine reale Chance haben, der Insolvenz zu entgehen, nämlich indem wir den Wirtschaftsstabilisierungsfonds auch für solche Unternehmen öffnen, die im Bereich der Veranstaltungs- und Kulturwirtschaft tätig sind.
Die AfD hingegen spricht von den Gutscheinen als durchaus sinnvolle Notmaßnahme. Allerdings sei es nur Symptombekämpfung, das Problem werde nur in die Zukunft verschoben. Stattdessen solle die Koalition dafür sorgen, dass die Kulturinstitutionen bald wieder öffnen, heißt es von Seiten der AfD. Die Linke hingegen betrachtet die Gutscheine nicht als sinnvolle Maßnahme. Simone Barrientos berichtet von Hilferufen aus der Kulturbranche. Sie kritisiert unter anderem, dass ein undurchschaubarer Flickenteppich aus Bundes- und Ländermaßnahmen entstanden sei.
Verunsicherung und auch Ungerechtigkeiten sind die Folge. Wir können mit den Kulturschaffenden nicht russisch Roulette spielen.
So Linken-Politikerin Barrientos. Tatsächlich hängt die Unterstützung auch vom Wohnort ab, da die Förderung und auch die jeweilige Summe in den Ländern ganz unterschiedlich ausfällt. Auch die Grünen finden deutliche Worte für den Entwurf der Bundesregierung, fordern statt Gutscheinen einen Kulturrettungsfonds.
Um es mit den Worten einer Betroffenen aus der Clubszene zu sagen, Zitat, Gutscheinpflicht ist Mist.
So Grünen-Politikerin Tabea Rösner. Sie kritisiert zudem die Kulturstaatsministerin.
Und es ist unverzeihlich, wie wenig Engagement die Kulturstaatsministerin bei direkten Hilfen für Kultureinrichtungen zeigt,
sagt Rössner in Richtung Monika Grütters.
Der Beitrag von Katharina Hamberger. Es wird zwar schon ausgiebig über Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga debattiert, aber noch ruht der Sport in Deutschland weitgehend. Und während Absage um Absage von Veranstaltungen bekannt gegeben werden, hat der Sportausschuss des Deutschen Bundestages seine Tätigkeit nach 6-wöchiger Corona-Pause am Abend wieder aufgenommen. Und natürlich gab es nur ein Thema, die Auswirkungen der Pandemie auf den deutschen Sport. Robert Kempe berichtet.
Diskutiert wurden im Ausschuss Lageberichte des Deutschen Olympischen Sportbunds, der Stiftung Deutsche Sporthilfe und des Bundesinnenministeriums. Das erklärt in seinem internen Bericht, der dem Deutschlandfunk vorliegt, dass zwar kein Verband bisher zusätzliche Mittel beantragt hat, doch die Situation im Hinblick auf Einnahmeverluste etwa durch Sponsoringleistungen für die Verbände existenzgefährdend sei. Der sportpolitische Sprecher der Union, Eberhard Ginger, rechnet mit Insolvenzen.
Es geht hier für viele Verbände um das nackte Überleben, kann man sagen, und in dem Zusammenhang natürlich auch für viele Vereine um das nackte Überleben.
Das BMI teilte mit, dass der Olympiastützpunkt Kienbaum fehlende Einnahmen befürchtet, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Eigentlich würden dort gerade Athleten in dieser Zeit an ihrer Olympiaform arbeiten, doch Trainingsbetrieb findet nicht statt. Sollte Kienbaum weiterhin nicht genutzt werden können, würde für dieses Jahr ein Mehrbedarf von 1,2 Millionen Euro entstehen, so das Ministerium. Die Mittel, die im Haushalt eingestellt sind, würden auch ausgegeben, betont der parlamentarische Staatssekretär Stefan Mayer, CSU.
Wir haben für dieses Jahr 2020 zum Glück einen auskömmlichen Sporthaushalt. Und dieser Sporthaushalt ermöglicht es uns sowohl, was die Unterstützung der Trainer anbelangt, was die Förderung der Athleten anbetrifft, aber auch was die Unterstützung der Olympiastützpunkte und der Bundesstützpunkte anbelangt, alles weiter so fortzusetzen, wie wir es geplant haben.
Unverändert werde auch die Athletenförderung fortgeführt, teilte die Stiftung Deutsche Sporthilfe dem Ausschuss schriftlich mit. Eine Verlängerung der Förderung für die Top-Athleten für Olympia nächstes Jahr sei derzeit in Abstimmung. Die Zukunft aber ist unsicher. Die Sporthilfe ist auf Fördermittel aus der Wirtschaft angewiesen. Die Auswirkungen der Krise seien noch nicht abzuschätzen. Man spiele Risikoszenarien durch, so die Stiftung. 7 Millionen Euro erhält die Sporthilfe vom BMI. Die seien sicher, so Staatssekretär Stefan Mayer.
Es wird hier trotz der abgesagten Olympischen Sommerspiele, trotz vieler abgesagter Wettkämpfe nicht zu einer Reduzierung unserer Unterstützung der Stiftung Deutscher Sporthilfe kommen. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass trotz der angespannten Situation, in der sich auch viele Unterstützer der Deutschen Sporthilfe befinden, das Gleiche auch für die Privatwirtschaft gilt.
In Anträgen fordert die Opposition nun Soforthilfen für den Sport. Die Grünen beantragten einen Rettungsschirm für kleine und gemeinnützige Organisationen, darunter auch Sportvereine. Die FDP fordert einen Notfallfonds über 300 Millionen Euro für den Breitensport zu schaffen, plus 30 Millionen an kurzfristiger Hilfe für den Sport, so die sportpolitische Sprecherin der Fraktion, Britta Dassler. Eberhard Ginger von der Union teilte mit, dass man unter Umständen offen sei, einen Notfallfonds einzurichten. Aber
wir müssten natürlich dann auch gegebenenfalls wissen, in welche Größenordnung wir zu denken haben.
Der DOSB will derzeit den Bedarf ermitteln.
Die Informationen von Robert Kempe hier im Deutschlandfunk. Sie hören die Spätzusammenfassung. 23 Uhr 34 ist es. Und wir kommen zu weiteren Meldungen in Kürze. Für Beschäftigte in der Altenpflege wird der Mindestlohn angehoben. Christopher Jenert.
Mehr als 1 Million Menschen, die in der Altenpflege arbeiten, bekommen bald mehr Geld. Das Bundeskabinett hat einen neuen Mindestlohn abgenickt. Die Verordnung kann jetzt vom Arbeitsministerium erlassen werden. Pflegehilfskräfte bekommen künftig mindestens 12,55 Euro pro Stunde. Das allerdings erst in 2 Jahren. Bis dahin werden die Löhne in kleineren Schritten angehoben. Bisher verdienen Pflegehilfskräfte weniger als 11 Euro im Osten, etwas mehr als 11 Euro im Westen. Erstmals soll es auch für Fachkräfte einen Mindestlohn geben. Ab Juli 2021, also im nächsten Jahr, sollen sie mindestens 15 Euro pro Stunde verdienen. Bundesgesundheitsminister Spahn findet diese Entwicklung positiv.
Das ist für viele zigtausende Pflegekräfte in Deutschland ein Unterschied von vielen Euros im Monat, die sie für ihre wichtige Arbeit zusätzlich als Mindestlohn bekommen. Natürlich sollen und dürfen Tarifverträge und andere Regelungen darüber liegen. Und darin eingebettet ist natürlich auch die Debatte zum Bonus. Ich will ausdrücklich sagen, dass es mein Ziel ist, unser Ziel ist, auch in der Bundesregierung, dass es einen Bonus in der Altenpflege geben kann und soll.
Darüber, also über den Bonus, gibt es gerade Streit. Nach dem Motto, wer soll das finanzieren? Die Arbeitgeber wollen ihren Mitarbeitern einen Bonus auszahlen, verweisen aber wiederum auf die Kassen und den Staat. Die Krankenkassen wollen den Bonus wiederum nicht übernehmen. Sie verlangen stattdessen, dass Bund und Länder ihn finanzieren, aus Steuern. Vom AOK-Bundesverband heißt es, die Anerkennung müsse von dort kommen. Eine Lösung könnte sein, dass sich Kassen und Staat die Finanzierung teilen. Ob das aber zustande kommt, ist gerade noch unklar.
Über den Einsatz von Erntehelfern und mögliche Engpässe in diesem Bereich wird immer noch diskutiert. Jetzt dürfen Asylbewerber als Erntehelfer in der Landwirtschaft arbeiten. Birke Sönnigsen.
Spargel, Erdbeer, Rhabarber. Die Ernte läuft, aber es gibt weiter zu wenig Erntehelfer. Viele kommen normalerweise für die Saison aus dem Ausland, fehlen aber in diesem Jahr, weil sie wegen der Corona-Pandemie nicht ein- bzw. ausreisen können. Die Bundesregierung hat zwar 80.000 Erntehelfern aus Osteuropa die Einreise ermöglicht, das reicht aber nicht. Deshalb können ab sofort bestimmte Asylbewerber und Nicht-EU-Bürger bei der Ernte helfen. Bislang galt für sie ein Arbeitsverbot in Deutschland. In Einzelfällen hat die Arbeitsagentur zwar Genehmigungen erteilt, jeder Fall musste aber einzeln geprüft werden. Diese Einzelfallprüfung fällt jetzt weg, damit die Landwirte unbürokratischer und schnell neue Erntehelfer einstellen können. Diese Ausnahmeregelung ist befristet bis Ende Oktober. Sie gilt unter anderem für Asylbewerber und geduldete Menschen, die sich seit mindestens 3 Monaten in Deutschland aufhalten. Betroffene mit einer Sondergenehmigung, die bislang zum Beispiel im Hotel oder der Gastronomie gearbeitet haben, dürfen jetzt ebenfalls ohne erneute Überprüfung durch die Arbeitsagentur in der Landwirtschaft arbeiten.
Seit Wochen ist kaum Regen gefallen in den meisten Teilen Deutschlands. Jetzt zeigt sich bereits eine Folge. An der deutsch-niederländischen Grenze wüten heftige Waldbrände. Silke Ottershagen.
Die Brandmeldungen ändern sich immer wieder. Mal ist alles im Griff, dann entzünden sich die Flammen wieder neu. Die deutschen und niederländischen Feuerwehren, die mit rund 1000 Kräften arbeiten, setzen alles daran, die Brandherde zwischen Wassenberg und Roermond schnell zu erkennen. Das niederländische Militär hat weitere Hubschrauber geschickt, um die Brände großflächig zu bekämpfen. Mittlerweile wird von deutscher Seite aus eine Wärmebildkamera eingesetzt. Die Feuerwehren befürchten, dass sich hier bis zum Wochenende immer wieder Feuer neu entfachen können. Schuld daran sind weiterhin Trockenheit und Wind. In der Nacht musste das Dorf Herkenbosch auf niederländischer Seite mit mehr als 4000 Einwohnern evakuiert werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung Viersen sind aber keine weiteren Orte durch die Waldbrände gefährdet.
Die Hamburger Finanzbehörde verlangt von der Privatbank Warburg im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften Steuern in dreistelliger Millionenhöhe zurück. Peter Feder.
Es geht demnach um fällige Beträge aus den Jahren 2007 bis 2009 inklusive Zinsen. Die Warburg Bank werde laut eines Sprechers rechtlich gegen die Steuerbescheide vorgehen. Die mutmaßliche Steuerschuld ist Teil eines Vorwurfs gegen den Senat. Kurz vor der Bürgerschaftswahl hatten der NDR und die Wochenzeitung Die Zeit von der Verjährung der Steuerschuld im Jahr 2016 berichtet und die Frage aufgeworfen, ob es damals politische Einflussnahme auf das Finanzamt gegeben habe. Das hat der damalige Finanzsenator und heutige Bürgermeister Peter Tschentscher ausdrücklich dementiert. Die Warburg Bank war vor rund einem Monat vom Bonner Landgericht dazu verurteilt worden, 176 Millionen Euro zu Unrecht erhaltener Kapitalertragssteuer aus den umstrittenen Cum-Ex-Finanzgeschäften zurückzuzahlen. Sie hat gegen das Urteil Revision eingelegt.
Über den Impfstofftest in Deutschland haben wir eben schon gesprochen hier in der Sendung. Und dieser Test beschäftigt auch die Börse. Volker Hirt.
BioNTech oder BioNTech, weil sie an der amerikanischen Nasdaq notiert ist. Die Firma aus Mainz kannten vor der Pandemie nur wenige. Jetzt wissen wir mehr. Heute wurde jenes Institut mit klinischen Tests für einen Wirkstoff beauftragt. Das sind Meldungen, auf die die Welt, aber auch Zocker warten. Schon im März gab es erste Spekulationen und die Aktie des Unternehmens schoss bis auf das Vierfache nach oben. Heute war es nicht ganz so schlimm, aber immerhin verdoppelte sich der Wert des Unternehmens innerhalb weniger Stunden, um am Ende den Tag mit einem Plus von 20% zu beenden. Beim Auf und Ab dürften sich einige Spekulanten die Taschen ordentlich voll gemacht haben. So geht zwar Börse, Vertrauen in das System bringt das aber nicht. Das Vertrauen der Anleger insgesamt wird allerdings im Moment nicht nachhaltig erschüttert. Der DAX gewann rund 1,5% und beendet den Pakethandel bei rund 10.400 Punkten. Der Preisverfall des Öls ist immer noch das große Thema. Öl als Indikator für den Zustand der Weltwirtschaft funktioniert noch. Und weil im Moment Öl auf Ramschniveau vertickert wird, steht die Weltwirtschaft auf einem Scherbenhaufen. Öl indiziert den Ist-Zustand, die Börsen schauen in die Zukunft. DAX, Dow Jones, Nikkei, alle im Plus, da herrscht warum auch immer Zuversicht. Der Euro kostet nur noch ein bisschen mehr als 1,08 Dollar. Gold hat wieder ordentlich zugelegt, um fast 2%. Die Feinunze kostet 1.590 Euro.
Der Tag an der Börse. Informationen waren das von Volker Hirt. Seit Jahrzehnten galt, wenn die Bundeswehr an internationalen Missionen beteiligt war, dann gehörte fast immer auch der Einsatz von Tornados dazu. Sei es während des Kosovo-Krieges oder auch für Aufklärungsflüge über Afghanistan. Seit Jahrzehnten also, damit wird deutlich, dass die Maschinen inzwischen im wahrsten Sinne des Wortes in die Jahre gekommen sind und nach ersetzt werden müssen. Um dieses Rüstungsprojekt gibt es jetzt schon Streit, bevor es überhaupt vergeben ist. Aus Berlin, Klaus Remme.
Eine Zusage gegenüber der amerikanischen Regierung bezüglich einer Kaufentscheidung habe sie nicht abgegeben, so versicherte Annegret Kramp-Karrenbauer heute den Abgeordneten im Verteidigungsausschuss. Nach ihrer Befragung sagte sie den Journalisten:
Das, was ich heute im Ausschuss dargestellt habe, ist keine Auswahlentscheidung, die schon getroffen ist, sondern ist ein Vorschlag, den das Fachressort, das Verteidigungsministerium macht, damit wir die nächsten Schritte zur Beschaffung auch gehen können.
Doch auch ohne diesen Streitpunkt bleibt ihr Vorschlag brisant. Als Nachfolger für den veralteten Tornado sollen ab 2025 Eurofighter und amerikanische Flugzeuge vom Typ F-18 beschafft werden. Letztere auch als mögliche Trägerwaffe für US-Atomwaffen im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe. Die SPD hat vor allem Fragen. Seit Jahren werden mögliche Nachfolger für den Tornado diskutiert. F-15, F-18, F-35, Eurofighter, alle Optionen haben Vor- und Nachteile. AKK argumentiert, auch wenn die eigentliche Kaufentscheidung erst nach der Bundestagswahl getroffen wird, müsse man jetzt anfangen, durch Gespräche und Verhandlungen eine Entscheidungsgrundlage für die zukünftigen Parlamentarier zu schaffen. Die SPD bremst. Fritz Felgentreu ist ihr verteidigungspolitischer Sprecher.
Wenn der Zeitdruck so groß gewesen ist, warum hat es dann 15 Monate gedauert, diese Prüfung vorzunehmen? Ich habe eine Vermutung dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass in den letzten Monaten der Amtszeit von Ursula von der Leyen die Lösung kritischer Sachfragen vielleicht nicht mehr die allererste Priorität im BMVG gewesen sind. Aber Tatsache ist, dass diese zeitliche Verzögerung auf die lange Dauer dieses Prüfungsverfahrens zurückgeht.
Felgentreu warf heute viele Fragen auf. Warum nicht der Eurofighter? Warum nicht die moderne amerikanische F-35? Und überhaupt, wie steht es um eine mögliche nukleare Rolle des europäischen Zukunftsfliegers FCAS nach 2040? Sicher ist, der SPD wäre es recht, wenn das Thema noch etwas warten würde. Dann könnte man im Wahlkampf die nukleare Abschreckung insgesamt auf den Prüfstand stellen. Noch allerdings ist die SPD an den Koalitionsvertrag gebunden. Gleichzeitig wurde heute klar, auch mit anderen möglichen Partnern wird es für die Union nicht leicht. Tobias Lindner von den Grünen sagte nach der Sitzung:
Mit meiner Fraktion wird eine nukleare Teilhabe nicht zu machen sein. Dieser Kompromiss wird mit uns Grünen nicht zu machen sein. Und deswegen glaube ich, dass die heutige Entscheidung zur Tornado-Nachfolger eigentlich eine hypothetische Entscheidung ist, aber so nicht Realität werden wird.
Auch die Linksfraktion empfahl heute, das Ende des Tornados als idealen Zeitpunkt, sich von der nuklearen Abschreckung zu verabschieden. So weit ging die AfD nicht. Der Vorschlag der Ministerin sei jedoch riskant, man habe viele Fragen, hieß es. Die FDP wiederum nahm die Koalition als Ganzes aufs Korn, so Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die verteidigungspolitische Sprecherin der Liberalen.
Es ist beschämend, dass die Koalition bis heute es nicht auf die Kette bekommen hat, mit einer Sprache zu sprechen.
Der Beitrag von Klaus Remme. Die Osterferien sind vorbei und wegen der Corona-Pandemie mussten wir alle zu Hause bleiben. Da sind zumindest die Urlaubsplanungen für den Sommer noch nicht ganz abgeschrieben bei allen. Doch Außenminister Maas macht wenig Hoffnung.
Natürlich, wir wünschen uns alle die Rückkehr zur Normalität und zwar in allen Beziehungen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, eine normale Urlaubssaison wird es in diesem Sommer nicht geben können. Das wäre nicht verantwortbar.
So Heiko Maas heute nach den Beratungen per Videokonferenz mit seinen EU-Kollegen. Die haben dabei über Themen gesprochen, die zuletzt in der Corona-Krise etwas in den Hintergrund geraten sind. Zum einen der Umgang mit Flüchtlingen auf dem Mittelmeer und in Nordafrika und zum anderen über die Lage im Bürgerkriegsland Libyen. Geplant ist eine neue EU-Mission im Mittelmeer mit dem Namen INIRI, auch mit deutscher Beteiligung.
Der Bundestag muss noch entscheiden, aber der Kabinettsbeschluss sieht vor, dass sich Deutschland mit bis zu 300 Soldaten und einem Aufklärungsflugzeug an der Mission Irini im Mittelmeer beteiligt. Sie soll das UN-Waffenembargo gegen Libyen überwachen, im Meer, aus der Luft und per Satellit. Der Startschuss wurde vor 3 Wochen gegeben, doch noch sind die beteiligten Staaten nicht vor Ort im Einsatz. Derweil verschärft sich die Lage im Land immer mehr, die Kämpfe nehmen zu. Die Waffenstillstandsvereinbarung wurde schon im Februar von der UNO-Beauftragten als Witz bezeichnet und im Schatten der Corona-Krise ist Libyen nun ganz aus den Schlagzeilen verschwunden.
Es gibt nichts zu verharmlosen, die zunehmenden Kampfhandlungen dort sind fatal.
So Heiko Maas vor der Videokonferenz der Außenminister. Die Situation auch nach Auffassung des Außenbeauftragten Borrell fatal. Ein humanitärer Waffenstillstand wäre nicht nur wegen der Corona-Pandemie dringend vonnöten. Vorher will die EU auch keine zusätzlichen Hilfszahlungen in der Krise gewähren. Doch viel mehr als Appelle hat sie in puncto Libyen nicht zu bieten. Von einem Scheitern des sogenannten Berliner Prozesses, der zu einer Befriedung führen sollte, will Maas dabei zwar nicht sprechen.
Dennoch müssen wir feststellen, dass die Corona-Krise anscheinend ausgenutzt wird von einigen Beteiligten, um sich kurzfristige Vorteile zu verschaffen. Das ist in größter Weise verantwortungslos und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass dem ein Ende bereitet wird. Und ich glaube, dass die Mission der Europäischen Union, Irini, dazu einen wesentlichen Teil beitragen kann.
Kritiker der Mittelmeermission beklagen, dass der Waffenschmuggel über den Landweg, das heißt über die Grenze zu Ägypten, so nicht gestoppt werden kann, sofern er nicht aus der Luft zu beobachten ist. Damit könne insbesondere der Nachschub für General Haftar unangetastet bleiben, der versucht, die Kontrolle im Land zu übernehmen. Während die Regierung in Tripolis durch die Türkei über das Meer versorgt wird und deren Waffentransporte am ehesten aufzuhalten seien. Der Vorteil der Mission ist, dass Verstöße gegen das Waffenembargo, soweit sie registriert werden, an die UNO gemeldet und potenziell geahndet werden könnten. Wie solche Sanktionen in Zukunft aussehen sollen, ist derzeit aber völlig offen.
Informationen von unserer Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein. Abstand halten, das ist das Gebot dieser Zeit, auch in der Politik und im Parlamentarismus. Und auch die Mutter aller modernen Parlamente ist davon betroffen. Über die neue Arbeitsweise im britischen Unterhaus Friedbert Meurer.
We are now going over to questions to the Prime Minister.
Fragestunde für den Premierminister, eröffnet durch den Speaker Lindsay Hoyle. Es war im Unterhaus nach der langen Osterpause alles anders als zuvor. Anstelle von Boris Johnson sprang Außenminister Dominic Raab ein.
I've been asked to respond on behalf of my right honourable friend, the Prime Minister.
Der Premierminister mache gesundheitlich gute Fortschritte, es gehe ihm gut.
And I'm pleased to tell the House that he is making a good recovery and is in good spirits.
Vorbei sind erst einmal auch die Zeiten, dass das Unterhaus mittwochs mittags brechend voll ist. Gerade 50 Abgeordnete waren erlaubt, der Rest wurde per Zoom online dazugeschaltet. Persönlich anwesend war allerdings der neue Oppositionsführer Keir Starmer.
So can the First Secretary tell us how many NHS workers have now died from coronavirus?
Kann uns der erste Minister sagen, wie viele Mitarbeiter des nationalen Gesundheitswesens am Coronavirus gestorben sind? 69 lautete die Antwort, plus 15 weitere Ärzte und Krankenpfleger in Altenheimen. Starmer hakte nach. Warum gibt es nicht ausreichend Schutzkleidung für die Helfer, die doch in allen Reden als Helden gefeiert werden? Wieso werden viel zu wenig Ärzte und Pfleger getestet, ob sie das Virus haben? Dann wurden die einfachen Abgeordneten per Video dazugeschaltet. Peter Bone zum Beispiel, ein konservativer Politiker.
Mr. Speaker, at this time of national emergency,
Mr. Speaker, in diesen nationalen Notzeiten müssen viele Menschen ihr Bankkonto überziehen. Dafür zahlen sie 20% und teilweise ab Juli 40% Überziehungszinsen. Das kassieren dieselben Banken, die mit Abermilliarden an Steuergeldern in der Finanzkrise gerettet wurden.
These are the same banks that was saved by billions and billions of pounds of taxpayers' money.
Normalerweise hätte es im Unterhaus an dieser Stelle ein lautes Röhren als Zustimmung gegeben, aber alle Abgeordneten, die nicht gerade per Video redeten, waren vom Speaker stumm geschaltet. Keine Zwischenrufe, kein Buhen, kein erregtes Aufstehen. Es blieb so ruhig wie seit Ewigkeiten nicht mehr in der altehrwürdigen Kammer in Westminster. In Manchester haben fast drei Viertel aller Pubs und Gaststätten keinen Anspruch auf staatliche Zuwendungen, richtete die Labour-Abgeordnete Lucy Powell den Fokus auf die Probleme in ihrem Wahlkreis.
As the COVID-19-Pandemic continues,
Tausende Betriebe und Einzelpersonen haben kein Einkommen mehr, beklagte Ian Blackford von der schottischen Nationalpartei und forderte ein Grundeinkommen für alle. Außenminister Dominic Raab versprach Hilfe, aber ein Basiseinkommen für alle lehnte er ab.
Friedbert Meurer berichtete. Krankenhausmitarbeiter zählen für viele zu den Helden in dieser Corona-Pandemie und deswegen kommen sie auch zu Wort in unserem Coronavirus-Podcast mit Corbinian Frenzel. Eine von ihnen ist Jana Langer. Sie ist OP-Schwester in Süddeutschland.
Egal, ob man jetzt in der Klinik arbeitet oder nicht in der Klinik arbeitet, der Wunsch zur Normalität ist, glaube ich, immer da. Das ist nichts Besonderes. Aber es ist natürlich eine Kraftanstrengung, wenn man jetzt über Wochen andere Dienstzeiten, immer nur Wochendienstpläne zum Beispiel hat. Das kann man eine Zeit lang mal gut durchhalten mit einer hohen Motivation. Aber irgendwann ist halt einfach dann auch mal gut.
Ja. Wir merken gerade alle, dass diese Krise nichts ist von wenigen Wochen. Wenn Sie jetzt so Ihren Arbeitsalltag sehen und auch den Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die Sie so als Personalrätin im Blick haben, dieser Modus, in dem Sie jetzt arbeiten, ist das eigentlich was, wie man auch die nächsten Monate weiterarbeiten kann? Oder müssten Sie da jetzt auch mal sagen, nee, so geht das nicht. Das war jetzt wirklich eine Krisenausnahmesituation und wir müssen mal überlegen, wie kriegt man das eigentlich in den Dauerbetrieb?
Ja, das ist so ein bisschen die Problematik, die sich daraus ergibt, dass wir ein Gesundheitssystem haben, was Fehlanreize schafft. Also die Kliniken eigentlich unterm Strich wie Fabriken geführt werden müssen. Und das ist jetzt wie in einer ganz normalen Fabrik. Da wird jetzt gesagt, hier findet keine Produktion statt, weil... Ja, also bei uns eben, weil wir für die Intensivpatienten gewappnet sein müssen. Und jetzt verdient aber die Klinik kein Geld. So, und jetzt kommt man wirtschaftlich zum Teil wirklich ein bisschen an seine Grenzen. Genau wie jede andere Fabrik eben auch, die keine Produktion hat. Und da muss man jetzt eben gucken. Im Prinzip wäre es logisch, dass man sagen würde, okay, man guckt, bis man einen Impfstoff hat, dass man diese ausgewiesenen Covid-Stationen so beibehält, auch wenn jetzt keine Patienten da wären.
Mhm. Aber Frau Lange, wenn ich Ihr Fabrikbild aufnehme, dann verstehe ich auch die Nachricht besser, die mich heute echt überrascht hat, als ich gehört habe, bei den Betrieben, bei den Unternehmen, die Kurzarbeit anmelden müssen, sind auch Kliniken dabei.
Also es gibt natürlich Kliniken, die sich auch spezialisiert haben auf Eingriffe, die sehr lukrativ sind. Da gibt es keine Patienten im Moment. So, aber die Leute, die eben da arbeiten, die haben ja trotzdem einen Arbeitsvertrag, aber es fehlt eben der Auftrag sozusagen.
Ein kleiner Ausschnitt aus unserem Coronavirus-Podcast vom Deutschlandfunk. Den können Sie natürlich sich anhören in unserer DLF-Audiothek-App oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wir kommen jetzt zur Presseschau mit Khaled Nahar.
Die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz in vielen Bereichen des öffentlichen Raums zu tragen, ist das Hauptthema in den Zeitungen. Das Straubinger Tagblatt schreibt: Es gilt weiter, vorsichtig zu sein, Abstand zu halten und sich und andere zu schützen. Auch mit Schutzmasken. Inzwischen haben noch die letzten Bundesländer die Pflicht angekündigt, einen Mund-Nasen-Schutz zumindest in Bussen und Bahnen zu tragen. Dabei hatten die Politik und ihre Ratgeber der Öffentlichkeit immer und immer wieder eingebläut, einfache Gesichtsmasken brächten nichts. Sie seien womöglich sogar kontraproduktiv. Der Sinneswandel ist erklärungsbedürftig. Die Süddeutsche Zeitung stellt fest: Die Maske ist Ausdruck einer Grunderfahrung der Krise. Diese wird nur gemeinsam zu bewältigen sein. Denn die Viren zielen nicht nur auf Einzelne, sondern auch auf die Gemeinschaft. Ungehindert würden sie das Gesundheitssystem lahmlegen. Eine Gesellschaft, in der alle bloß Partikularinteressen verfolgen, liefert sich dieser Krankheit aus. Nur ein kollektiver Kraftakt kann Covid-19 bezwingen. Die Stuttgarter Nachrichten schreiben: Nie zuvor in der Geschichte der Republik dürften Gesetze und Verordnungen eine so kurze Halbwertszeit gehabt haben wie in der Corona-Krise. Das liegt in der Natur der Sache. Bund und Länder waren im Laufe der Pandemie zu jedem Zeitpunkt handlungsfähig, was im internationalen Vergleich alles andere als selbstverständlich ist. Die Frankfurter Rundschau blickt auf die Zulassung von Tests von Impfstoffen an gesunden Freiwilligen. Die Nachricht, dass das Mainzer Unternehmen BioNTech den Zuschlag für eine klinische Studie mit einem potenziellen Impfstoff bekam, gibt Anlass zur Hoffnung. Zur Euphorie allerdings nicht. Es ist selbst bei optimalem Verlauf eher unwahrscheinlich, dass vor 2021 im großen Stil geimpft werden kann. Impfstoffe erfordern eine aufwendige Prüfung, damit die Reaktion des Körpers ausfällt, wie erwünscht. Umso wichtiger ist es, schwerwiegende Reaktionen auszuschließen. Das muss bei allem verständlichen Wunsch nach schnellen Ergebnissen an erster Stelle stehen. Auch die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel gibt zu bedenken. Bei der Jagd nach dem Corona-Serum geht es sicherlich auch um Forscherehre, um wissenschaftliche Lorbeeren. Es geht um hohe Profite für Pharmaunternehmen, um nationale Interessen und um Druck seitens der Politik. Das alles aber reicht nicht, um in weniger als einem halben Jahr ein Ergebnis zu erzielen, für das normalerweise die Arbeit von mehreren Jahren notwendig ist. Und die neue Osnabrücker Zeitung lobt in diesem Zusammenhang: Es ist schön zu beobachten, welche neue gesellschaftliche Wertschätzung Wissenschaft auf einmal genießt. Vor Corona waren sich viele Weltendeuter sicher, wir befänden uns im postfaktischen Zeitalter, in dem das bloße Gefühl den Verstand überstimmte. Ereignisse wie die Wahl Donald Trumps, der Brexit oder der Aufstieg der AfD galten dafür als Beleg. Was nun? Befördert uns Corona in ein neues Zeitalter der Vernunft? Es wäre mit Blick auf die anderen drängenden Herausforderungen unserer Gegenwart wünschenswert.
Die Presseschau. Khaled Nahar mit den wichtigsten Zeitungskommentaren zu den aktuellen Themen. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis bald. Tschüss.